Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Tilman Spengler, Sinologe, Schriftsteller und Journalist. Guten Tag.
Hallo, Herr Flemm.
Herr Spengler, heute gut gefrühstückt?
Kärglich.
Heißt?
Das heißt, wenn ich alles zusammenzähle, komme ich auf 5 Scheiben Knäckebrot, dünn bestrichen. Tee, wollen Sie es intimer?
Ja. Nein, das gibt so ungefähr einen Eindruck. Ja. Thema Ernährung ist auch gleich Thema bei uns. Deutschlandfunk Kultur. Wir haben es satt. Das ist jetzt seit 10 Jahren das Motto einer Demonstration, die sich kritisch mit der Landwirtschaft auseinandersetzt. Anlass ist immer die Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche. Gerade jetzt sind Tausende auf der Straße in Berlin. Die Veranstalter rechnen sogar mit weit mehr als 10.000. Tilman Spengler, gestern Bauernproteste gegen strengere Umweltauflagen und sinkende Preise. Heute diese Demonstration für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft. Auf welcher Seite stehen Sie?
Ich stehe auf der Seite der Erhaltung traditioneller Strukturen, insbesondere dessen, was man früher den Bauernstand nannte. Also das, was, glaube ich, aus dem im Landwirtschaftsministerium als das Modell Büllerbü jetzt herumgeistert. Ich stehe darauf, dass das seit 30 Jahren, dass die seit 30 Jahren erlassenen Regeln über Nitratvertrieb und Vergüllung der Landschaft endlich ernst genommen werden und umgesetzt werden. Ich glaube, das Problem ist noch ein bisschen komplexer, jedenfalls so, wie ich es in meiner Zweitheimat in Bayern erlebe. Da ist ja nicht nur die Umweltverschmutzung eines der zentralen Probleme, sondern ganz gewisslich auch das ständige Ansteigen der Bodenpreise.
Das ist noch ein anderes Thema, aber nehmen wir mal dieses Modell Bullerbü. Ist das nicht ein sehr überholtes Bild von Kleinbauern? Zeigt nicht die Zeit, wir brauchen große Strukturen, um effizient zu wirtschaften?
Ja, das stelle ich, glaube ich, ein bisschen in Frage, weil ich denke, die Diversifizierung und die Dezentralisierung ist auch in der landwirtschaftlichen Produktion eigentlich eines der Ziele, die angestrebt werden müssen. Ich bin nicht so richtig überzeugt von den Erfolgen von Monokulturen, von riesigen Anlagen, die sich auf Mais oder Sojabohnen konzentrieren, entsprechend anfällig sind und so weiter und so weiter. Sie wissen, das sind Stichworte, aber wir wissen, wo davon die Rede ist.
Ja klar, das sind natürlich auch Ökonomen und nicht nur Ökologen, die da handeln, die Bauern. Und die richten sich nach einer Gewinnmaximierung aus. Da ist doch nichts verkehrt dran.
Das soll der liebe Gott entscheiden. Das hängt ja alles, ist alles eine Frage des Maßes.
Na, jetzt bringen Sie Instanzen ins Spiel.
Na gut, ich meine, man kann es auch auf die Erde niederdeklinieren. Aber es ist natürlich so, dass es gibt vermutlich optimale Betriebsgrößen, oder ich bin sicher, dass es optimale Betriebsgrößen gibt. Es gibt aber auch verschiedene Modelle. Wenn ich an unser Nachbarland Österreich denke, wo es kleiner zugeht, diversifizierter zugeht, ökologisch gescheiter zugeht, dann muss ich sagen, die Großbetriebe sind nicht das einzige Vorbild, dem man folgen konnte. Und wenn Sie sich anschauen, was in deutschen Mastanlagen und anderen Schlechtungsinstitutionen passiert, dann werden sie Schwierigkeiten haben, mich umzustimmen.
Da sind wir bei den Stellschrauben. Die setzt eigentlich die Politik. Aber ist das wirklich noch die deutsche Politik? Steht nicht darüber die Europäische Union mit Milliardenbeträgen an Subventionen, die vermutlich fürs Falsche ausgegeben werden?
Das erzählen mir einige kritische Fachleute auch so. Und natürlich plus dem internationalen Aspekt, dass natürlich durch diese Subventionen wiederum Güter exportiert werden in Länder, wo dort dann die einheimische Produktion kaputt gemacht wird, weil sie preislich nicht konkurrieren kann mit dem, was eben aus Europa und auch aus Deutschland angekarrt wird. Da haben Sie recht.
Und dann sind wir bei Handelnden, die manchmal sich ihrer vielleicht Macht und der Marktmacht gar nicht bewusst sind, bei uns Verbrauchern und Verbraucherinnen. Entscheiden wir zu schnell an der Kasse für das Günstige oder nicht zu sagen das Billige?
Ich bin mir nicht sicher, wie Sie das machen. Ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß aber auch, dass ich es mir leisten kann.
Dann sind wir bei dem Thema Öko und Bio ist doch nur was für Besserverdienende.
Nicht notwendigerweise. Es gibt ja auch sowas wie Verstand und es gibt sowas wie Verantwortungsbewusstsein und es gibt sowas wie Auswahlkriterien, die man haben kann.
Aber es gibt auch den ökonomischen Druck. Es können sich nicht alle das tatsächlich leisten. Klar, man könnte weniger Fleisch essen und es geht auch billiger, sich zu ernähren, wenn man keine Fertigprodukte kauft. Fehlt da das Bewusstsein?
In der Tat, nun gut, da treffen Sie auf einen rabenschwarzen Pessimisten in mir. Warum werden mehr SUVs verkauft als in irgendeinem Jahre zuvor? Das kann irgendwie nicht mit rationalen Strukturen zusammenhängen, weil jeder Mensch weiß, was für ein Unsinn und was für ein Scheiß das ist, dieses Zeug in immer größeren Zahlen herzustellen. Und nicht anders ist es mit dem Billigfleisch, denke ich mir. Da ist irgendwie ein sehr weiter Weg vom Geldbeutel in den Verstand.
Und ich will jetzt nicht aufs Thema Auto hinaus, aber da kriegt man vielleicht die Verbindung. Vielfach wird mittlerweile in der Landwirtschaft für den Tank und nicht für den Teller produziert.
Das könnte man sich auch überlegen, wenn man die zahllosen Traktoren anschaut, die in den letzten Tagen über die Straßen gerollt sind.
Okay, das ist eine Demonstration für die eigenen Interessen. Das ist natürlich, wenn die einfach nur so dastehen oder vielleicht noch eine Schar Gänse mitbringen oder so, nicht ganz so spektakulär wie Traktoren, die Innenstädte.
Aber eine Schar Gänse hat schon auf dem Kapitol in Rom mehr bewirkt als ein Traktor.
Oh, da greifen wir aber sehr tief aus in die Geschichte. Spätestens 2038 soll Deutschland ganz aus der Braunkohlenförderung und vor allem aus der Verbrennung aussteigen. Das sieht der sogenannte Kohlekompromiss vor, auf den sich der Bund und die beteiligten Länder in dieser Woche geeinigt haben. Tilman Spengler, wir haben jetzt schon ein Problem mit unserem CO2-Ausstoß. Das soll jetzt noch locker 18 Jahre weitergehen. Politikunfähigkeit?
Es ist jedenfalls, zeigt die Politik dann nicht das, was man heutzutage eine klare Kante nennt. Und es trifft natürlich jetzt insbesondere auf die Braunkohle zu, also nicht generell über Kohlekraftwerke. Und ich finde es in der Tat außerordentlich komplex, wie hier ein Politikmodell vorgestellt wird, wo man sagt, irgendwie möglichst früh oder wenn es denn geht. Das ist sehr sympathisch, es ist so höflich, wie wenn ich Ihnen gegenüber sage und würden Sie freundlicherweise den Regler jetzt mal ein bisschen runterstellen. Aber so ist natürlich keine klare Zielvorgabe zu erwarten, die den Betroffenen die den Leuten dort eine Perspektive öffnet, wo sie Planungssicherheit haben. Das heißt, wo sie den Alltag irgendwie einplanen können, das ist bis dahin möglich. Es ist außerdem relativ schwierig, dann sich irgendwelche Substitutionsindustrien vorzustellen. Also was tritt dann an die Stelle? Und deswegen hinterlässt mich diese Politik mit mehr Fragezeichen, als sie vorher da waren.
Dann gucken wir mal in die Details. Ich meine, die Diskussion über die Schädlichkeit, was das Klima angeht, von Kohleverbrennung läuft seit Jahrzehnten und jetzt wird im Prinzip erst konkreter entschieden. Zu diesen konkreten Entscheidungen gehört, Hambi bleibt, also der Hambacher Forst wird nicht, das was davon übrig bleibt, auch noch abgebaggert. Und auf der anderen Seite, ich fasse es eigentlich nicht, es soll ein weiteres Kohlekraftwerk noch ans Netz gehen, Datteln 4.
Ja. Das waltet der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, der sich dafür sehr stark gemacht hat. Und da ist eben die Argumentation, dass das Werk, glaube ich, so viele Millionen oder Milliarden bereits in den Sand zu setzen, dass man hier nicht drauf verzichten will, kann oder mag.
Und da gibt es diesen Spruch, man wirft gutes Geld schlechtem hinterher.
Ja, man heizt sozusagen schlechte Kohle, ganz schlechter Kohle hinterher. Das soll die nordrhein-westfälische Landesregierung mit ihrem Gewissen verantworten, aber eine umweltfreundliche Politik sieht massiv anders aus.
Auf der anderen Seite steht natürlich, Sie haben es schon angesprochen, der Strukturwandel. Das kommt nicht von alleine. Das wird aber durchaus üppig unterstützt. Bis zu 40 Milliarden Euro sollen in die Hand genommen werden. Es geht um die Umstrukturierung in den Kohlerevieren in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Strukturwandel kostet,
ist aber auch nicht so ein ganz neues Phänomen, wenn Sie sich überlegen, in den 60er Jahren, als im Ruhrgebiet, im klassischen Ruhrgebiet, als da die Kohleproduktion eingefahren wurde, was aus anderen Gründen gemacht wurde, weil eben andere Länder billiger produzierten und der Stahl auch billiger herzustellen war, wenn er an anderen Standorten produziert wurde. Dann wurde im Ruhrgebiet wurde das halt substituiert oder ersetzt durch Anbau von Autos, also Ansiedlung von erster Linie war es wohl Opel damals und verschiedenen Zulieferungsindustrien. Und da müsste man sich natürlich überlegen oder hätte man sich vielleicht vor 5 oder 6 Jahren schon überlegen können, was man in den betroffenen Gebieten in Brandenburg, Niederlausitz oder was Sie genannt haben, was man dann an deren Stelle einsetzen kann, was irgendwie im Qualifikationsschema der Angestellten und Arbeiter in irgendeiner Weise versöhnlich miteinander abgeglichen werden kann und wo neue Institutionen zu errichten sind, die neue Fähigkeiten oder Skills, wie man glaube ich sagt jetzt, in einer gewissen Weise befördern. Man wird es den Gegenden ja nun gönnen.
Und was es auch befördern wird, ist sozusagen eine Bestandsgarantie für die Proteste von Fridays for Future.
Ja, ja. Und ich meine, jeder hat ungern eine Zecke irgendwo im Pelz, aber diese Zecke finde ich außerordentlich fast lebenswichtig für diese und auch kommende Generationen.
Tiervergleiche sind immer problematisch, wenn es um Menschen geht, aber vielleicht ein positiver Tiervergleich.
Darf ich Irritationsversuch? Ich mache es besser.
Die USA haben China mit Strafzöllen belegt und jetzt haben sich beide Länder auf ein Teilabkommen geeinigt, das den Handelsstreit ein bisschen lösen soll. Einzelheiten von Torben Ostermann.
Das sogenannte Phase-1-Abkommen sieht vor, dass China seine Importe aus den USA innerhalb der nächsten 2 Jahre um 200 Milliarden Dollar erhöhen werde. Im Gegenzug will die US-Regierung auf weitere Strafzölle verzichten. Die alten bleiben erhalten. Zudem nahm die US-Regierung den Vorwurf zurück, dass China seine Währung manipuliere, um sich im Wettbewerb Vorteile zu verschaffen. Handelsexperten in den USA sprechen angesichts des Abkommens vorsichtig von einem Waffenstillstand. Weitere strittige Themen sollen in einer zweiten Phase geklärt werden.
Tilman Spengler, Präsident Trump sprach ja anfangs davon, ein Handelskrieg sei leicht zu gewinnen. Die Exporte steigen inzwischen, die Importe aus China fallen. Hat das sich doch als falsche These herausgestellt?
Ich bin da nicht allwissend, aber ich traue der Financial Times in solchen Fragen. Und nach Aussagen der Financial Times geht es dem Wirtschaftswachstum sehr viel schlechter als zu Trumps Beginnszeiten. Und dieser Verlust ist hauptsächlich diesen Kriegen oder den Auseinandersetzungen um Zolltarife zuzurechnen.
Trumps Politik ist ja nicht eindeutig. Sie wird als erratisch bezeichnet, auf Deutsch eher irrlicht dazwischen verschiedenen Positionen hin und her. Kann China mit solch einer Politik ohne Ziel umgehen?
Nein, denn zum Teil ist es ja immer noch so, dass große Teile der chinesischen Wirtschaft sind planwirtschaftlich veranlagt und Planwirtschaft setzt eine gewisse Alltagserfahrung mit Verlässlichkeit voraus, egal ob gut oder böse, aber das wird so eingehalten und ist so berechnet worden. Und die Maßnahmen von Herrn Trump treffen natürlich, daran hat man sich nun nach einer gewissen Zeit gewöhnt und deswegen wird das vermutlich gerade zähneknirschend einfach in dieser Phase 1 akzeptiert, dass die alten Zölle bleiben und dass aber keine neuen erstellt werden. Ob das nun zutrifft, jedermann, der Herrn Trump ein bisschen kennt oder kennengelernt hat in den letzten Jahren, weiß, wie zuverlässig da ein Blick in die Zukunft ist.
Aber Sie kennen China. Kann China lernen? Kann es Planwirtschaft sozusagen mit Plan A und Plan B machen?
Ja, aber hier, schauen Sie, hier sind die richtigen Vorwürfe oder die schwereren Vorwürfe liegen woanders. Die liegen ja bei den Amerikanern genauso wie bei den Europäern darin, dass die großen staatlichen Institutionen in China, also die großen Firmen, Staatsfirmen, dass die ungleich härter auftreten können im internationalen Wettbewerb als europäische oder amerikanische Konkurrenten, weil sie eben über den Staat teilweise billigere Kredite, teilweise Subventionen, was auch immer bekommen. Und dagegen, das ist sozusagen die Hauptmauer, gegen die die amerikanischen Kanonen oder Raketen gerichtet sind. Ob an diesem Vorwurf, wie weit dieser Vorwurf stimmt, das können wir in dieser Sendung bestimmt nicht in irgendeiner Weise klären. Aber ich gebe da immer zu bedenken, dass dieser Vorwurf ins Sportliche übertragen heißt es, wir im Westen kämpfen mit Fußballern, wie wir sie bei Hertha BSC kennen. Die kämpfen mit Footballern, die also Helme haben und Sixpack-Figuren. Und
wo das Faulen quasi zu den Spielregeln gehört.
Das ist alles ein sehr treffender Vergleich. Ich glaube, er stammt vom Präsidenten der Europäischen Handelskammer in Peking. Aber er übersieht eine andere Geschichte, dass nämlich es geht nicht um Teams. Ich meine, auch China und Chinas Wirtschaft ist überhaupt nicht dieser einzelne Block, als dass es dargestellt wird, also dieser Monolith. Da kämpfen die verschiedensten Firmen natürlich auch gegeneinander. Und wer welche Zinsen zu welchen Konditionen bekommt oder welche Subventionen, das ist ein hochdiffizites Hauen und Stechen. Und das wird, glaube ich, hierzulande weniger gesehen. Nicht, dass ich das verteidige in irgendeiner Weise, aber das ist natürlich ein Faktor, der zusätzlich zu berücksichtigen wäre.
Aber was man von außen sieht, das sind natürlich Wachstumsraten, von denen westliche Ökonomien momentan nur träumen können. 6% derzeit, und das, wenn man das liest, um es einzuordnen, das ist so niedrig wie seit 3 Jahrzehnten nicht mehr. Also ist überhaupt gegen dieses Wachstum etwas anzusetzen?
Na, ich weiß nicht. Ich denke, es gab Situationen und ökonomische Situationen in der Volksrepublik, wo man es der Bevölkerung nun wirklich gönnte, 6% Wachstum zu haben, wenn wir jetzt das nicht gleich in ökologische Dimensionen übersetzen. Aber es war nun ein bitter, bitter armes Land. Und natürlich ist da am Anfang die Steigerungsrate immer sehr viel höher als bei ausgewachsenen Volkswirtschaften.
Es lag ja über 10%.
Es lag deutlich über 10% eine Zeit lang. Und es führt natürlich dann zu weiteren Schwierigkeiten. Dieses Wachstum müssen sie halten irgendwo, um in der Bevölkerung nicht allzu viel Unmut hervorzurufen. Und sie müssen aber auch gleichzeitig die Investitionen, die sie in die Infrastruktur gelegt haben, die Autos, die Bahnen, die Verbindungen und so weiter, Züge, die müssen ja alle auch erhalten werden. Und da ist gigantisches Wachstum vorgelegt worden. Und irgendwie muss das eben, wie gesagt, unterhalten werden. Und das wird eine der zentralen Probleme sein.
Dann kämen wir zum Ausgangspunkt zurück zu diesem Abkommen mit den USA. Wer kann ruhiger abwarten, bis es dann heißt, grün für Phase 2, die USA oder China?
In diesem Fall würde ich sagen, hätten die Chinesen einen längeren Atem.
China handelt nicht nur mit den USA, es handelt mit der Welt und in der Welt. Und die Verhandlungen über ein Investitionsabkommen mit China, die machen nach Einschätzung der Europäischen Union mittlerweile Fortschritte. Tilman Spengler, man verhandelt allerdings, das habe ich nachgesehen, schon seit 6 Jahren. Was ist da so kompliziert?
Es geht ganz, ganz generell darum, dass die Europäer sich beklagen, in China nicht dort investieren zu dürfen oder zu können, wo sie es gerne würden, dass umgekehrterweise die chinesischen Investoren in Europa praktisch einen freien Markt haben. Dann kommen die Sonderbeispiele immer dafür. Das ist der Hafen Piräus, der fest in chinesischer Hand, den haben die Chinesen gekauft. Dann gibt es in Portugal entsprechende Unternehmungen, die Chinesen auch gekauft haben. Und so weiter und so weiter. Das Ganze geht irgendwie so in Größenordnung von 300, 400 Milliarden Dollar. Und das ist alles richtig. Man kann als europäischer Investor nicht den Hafen von Hongkong kaufen und auch nicht den Hafen von Shanghai und irgendwas. Also jedenfalls bislang nicht. Da müssten wir dann vielleicht auf die Phase 2 warten. Was dazu zu dieser Geschichte gehört allerdings, ist ein anderer Aspekt. Diese ganzen massiven Käufe, also Piräus, ich bleibe nur bei diesem Stichwort, die kamen alle zustande nach der großen Finanzkrise. Und da wurde, wie wir uns erinnern, Griechenland zu einem besonderen Objekt der europäischen Wirtschaftspolitik degradiert. Und die Griechen mussten verkaufen. Die Europäische Union sagte also, alles, was verkaufbar ist, wird verkauft. Und dann haben sich freundlicherweise die Chinesen den Hafen gekauft. Das war wenn Sie so wollen, freie Transaktion auf dem freien Kapitalmarkt. Das bot sich an, es war das günstigste. Niemand wollte es haben, niemand wollte den Griechen Kredite geben für irgendetwas außer zu horrenden Bedingungen. Und das haben da die Chinesen gemacht. Ob sie das aus Liebe zum griechischen Volk oder aus Verständnis für die Armut, die da gerade neu entstandene Armut gemacht haben, das spielt hier keine Rolle, muss man nicht diskutieren. Aber so war die Sachlage. In Portugal war es genauso, weil es den Portugiesen ja nicht dreckig ging. Ja.
China ist Macht und ist Marktmacht. Das bekommen aber nicht nur Staaten zu spüren, das bekommen auch Firmen zu spüren, die durchaus global agieren, aber beispielsweise beim Thema Datenschutz oder bei Zensur, da müssen sie einknicken. Hat die Europäische Union eine Chance, da etwas anderes zu erreichen?
Ich weiß nicht, ob man einknicken muss. Das ist so eine Frage der Moral. Ich meine, sie sind immer eingeknickt. Also wenn Sie sich, sagen wir mal, die Filmindustrie anschauen, um etwas hier nicht ganz zentrales Beispiel zu nehmen, ist nicht die europäische, aber ich rede jetzt gerade mal von Hollywood, was in Hollywood veranstaltet wird, um chinesischen Zensurvorstellungen zu entsprechen, bevor dort Filme nach China exportiert werden, das ist grandios. Und dort europäische Fußballvereine, denken Sie an den Fall als Fußballkenner, den Fall von Herrn Özil, der auf die Lage in Turkmenistan, also bei den Uiguren hingewiesen hat. Und denken Sie an amerikanische Basketballspieler, die ausgewiesen worden sind und wo ihr Verein das ruhig hingenommen hat, weil man natürlich weiß, das sind generiert Nebeneinkünfte in der Höhe von mehreren Millionen Euro, also Dollar. Also da es ist ein bisschen auch eine Frage der Selbstcourage.
Aber es lockt natürlich ein riesiger Absatzmarkt. Ja, das natürlich. Ist ja das Materielle, was dahinter steht. Kann man sagen, oder ist das doch zu platt? Je mehr Geld durch Handel nach China fließt, desto erpressbarer werden aber auch die beteiligten Handelspartner?
Ja, gut. Aber dazu gehört eben auch, dass sie sich gerne von der erpressbaren Seite zeigen. Ich verteidige das hier, weiß Gott nicht, und ich weiß, wie Sie ein bisschen ahnen können, etwas über Menschenrechtsverletzungen in China, mehr als die meisten Leute auf der Straße. Aber es ist natürlich die Bereitschaft, sich hier anzupassen, die Bereitschaft, hier vorauseilenden Gehorsam zu leisten, ist in der Exportindustrie natürlich von einem geradezu schon poetischen Ausmaß. Und umgekehrt, nur um dieses kleine Ding dann noch, man hat nicht, ich komme jetzt irgendwie in den Verdacht, eine falsche Seite zu verteidigen, aber man hat nicht irgendwie in den bisherigen Fällen irgendwelche Anlässe gefunden, wo dann die chinesische Seite hineinregiert hätte in ein deutsches Unternehmen. Also weder auf Gewerkschaftsseite noch Mitbestimmungsfragen oder wie auch immer. Also das muss alles auch gesagt werden, weil alle Seiten schießen hier mit fürchterlichen Kanonaden aufeinander und der Ton ist schrecklich und der Pulverdampf fast undurchsichtig.
Drehen wir den Blick mal ein bisschen. Pekings Botschafter in Berlin, oder der scheidende Botschafter, der wollte deutsche Unternehmen dazu bringen, sich finanziell am Aufbau eines Portals zur China-Berichterstattung zu beteiligen. Die deutsch-kroatische Schriftstellerin Jagoda Marinic, die sagte dazu:
Diese Idee, ein Land, von dem wir wissen, wie es mit Informationen im Inland umgeht, dass es im Ausland plötzlich eine andere Haltung zu dieser Information finden könnte und man jetzt schon sagt, objektiver in Anführungsstrichen, halte ich für einen schon deftigen Skandal. Also, dass man das überhaupt so schlucken soll. Hier sitzen, sagen so, wir möchten hier nochmal objektiver, weil die Berichterstattung hier sei zu negativ.
Timmer Spengler, Sie kennen China. Wie wichtig ist dieses Bild, was man vom eigenen Land nach außen vermittelt?
Das ist sehr, sehr wichtig und die Chinesen waren sicherlich, oder Herr Schömming, der frühere Botschafter, nicht der scheidende, der frühere Botschafter, war sicherlich gut beraten, als er einen früheren Bundesinnenminister zum Schutzherrn seines Portals für die China-Propaganda angeheuert hat.
Friedrich.
In der Tat. Und nein, das ist nur, mich hat es mit einer Art von Erbarmen erfüllt, wie undurchsichtig diese ganze Aktion gelaufen ist. Also wie merkwürdig man verfasst sein muss, zu denken, dass eine andere Berichterstattung hier von in einem China-Portal elektronisch oder wie auch digital, wie auch immer, verfasst, dass die eine Meinung ändern könnte, die nicht jederzeit durch eine Geschichte wie, ich habe es vorhin erwähnt, den Fall Özil und sein Eintreten für die Uiguren. Das macht ein Besuch von Özil macht 15 Jahre Propagandaarbeit, aber wirklich über Nacht zunichte. Und das muss, glaube ich, erst langsam in einen chinesischen Verstand hineindringen. Nicht in jeden chinesischen Verstand, aber in den der hierfür Verantwortlichen.
Sagt Timmann Spengler im Deutschlandfunk Kultur. Morgen findet in Berlin eine Libyen-Konferenz statt. Ziel ist es, eine weitere Eskalation in dem Bürgerkriegsland zu vermeiden. Timmann Spengler, reden ist natürlich immer besser als schießen, aber kann es möglicherweise helfen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht nur die beiden Konfliktparteien, sondern auch Vertreter der USA, von Russland, Großbritannien, China, der Türkei und natürlich der Europäischen Union eingeladen hat, weil da doch so eine Art Stellvertreterkrieg stattfindet?
Es sind jedenfalls, vielleicht gibt es noch mehr Parteien, von denen wir nichts wissen, aber es ist sicherlich nicht ganz dumm, all diesen zunächst einmal im Vorfeld jedenfalls und in der Vorbereitung da Sitz und Stimme zu geben. Das fordert schon die Eitelkeit der Beteiligten und natürlich der Nationen, für die sie stehen. Nein, ich finde, das ist bei aller Skepsis, die man aufbringen kann über den unmittelbaren Erfolg dieser Konferenz, ist es sehr viel wichtiger, dass einmal eine Zeit lang, dass vielleicht es zu so etwas wie einem Waffenstillstand kommt. Dass dieser
schön wäre es, aber ja. Möglicherweise redet man da genau über Libyen, aber nicht mit Libyen, denn unklar ist noch, ob der von den Vereinten Nationen anerkannte libysche Regierungschef al-Sarraj kommt und sein Gegenspieler, der General Haftar.
Ja, das walten die jeweiligen Schutzpatrone der beiden genannten Herren. Und insofern steht das natürlich, das Ganze steht unter eben diesem eingangs geäußerten Vorbehalt, wer zieht welchen Faden wo.
Es ist ja nicht der erste Versuch, etwas in Libyen zu erreichen. Kann nun im Kanzleramt gelingen, was Frankreich und Italien, was Russland und die Türkei bislang nicht geschafft haben?
Also ich würde das sozusagen ausschließen von dem Erfolgsgedanken. Ich würde sagen, erstmal muss das Ganze zustande gebracht werden. Und wenn ich mir die Sache ansage und sage, das ist zu schwer oder das kann nichts werden, dann muss ich es trotzdem machen. Also das ist etwas Kriokia Absurdum. Also ich muss etwas veranstalten, weil die Lage dort so schrecklich ist. Und es ist ja nicht nur die Lage in Libyen, es kommt ja die ganze Lage im Mittelmeer dazu, die Flüchtlingsfrage, die Migrationsfrage, alles Mögliche. Und irgendetwas muss man machen. Und dann ist Reden, wie Sie eingangs sagten, oder hypothetisch sagten, immer noch besser als ballern oder mit Giftgas aufeinander zu schießen.
Drei potenzielle Ziele gibt es natürlich. Den Waffenstillstand liegt auf der Hand erst einmal. Dann eine Einhaltung des Waffenembargos, das die Vereinten Nationen eigentlich beschlossen haben. Und drittens dann die Bereitschaft zu einem politischen Prozess in Libyen, überhaupt unter Beteiligung oder vielleicht unter Leitung der Vereinten Nationen. Das ist eigentlich ja nicht kompliziert, aber es gibt offenbar Widerstände.
Ja. Ja, also es freut mich, dass Sie sagen, das sei nicht kompliziert. Das setzt ja einen Silberstreifen in die Unterhaltung, den ich vorher gar nicht vermutet hätte. Aber natürlich jeder, der ein bisschen sich auskennt dort in den verschiedenen Streitpunkten, der weiß, dass es nicht nur des Schweißes aller edlen Wert ist, sich dort zu involvieren, sondern dass es sehr viel mehr Schweiß braucht, als bislang aufgebracht worden ist. Das ist wohl klar. Und diese drei Ziele sind, ich meine, aber wenn wir schon nur den einen Punkt herausgreifen, das Waffenembargo, wir wissen, wie schwierig allein diese Geschichte ist mit all den Waffen, die dort in der Gegend verstreut herumliegen und auf Käufer oder Abnehmer warten. Also das ist wirklich ein hochkomplexes Geschäft.
Seiteneffekt, Deutschland scheint seinen Platz in der Welt zu finden. Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestagsausschusses, der sagte:
Wir haben nun vor einiger Zeit praktisch erstmal als Einzige diese Zuschauerrolle oder die des einseitig Engagierten verlassen und haben das zustande gebracht. Also ich würde jetzt mal sagen, ausnahmsweise bis jetzt hier nicht so viel Kritik fällig, sondern es ist ein bedeutender Erfolg deutscher Außenpolitik und des Vertrauens, das unser Land insgesamt hat.
Thema Spengler, es gibt eine etwas lustige Wendung. Wir erinnern uns, der Außenminister Westerwelle damals wollte 2011 eine vom Sicherheitsrat abgesegnete Intervention der NATO, die zum Sturz von Gaddafi geführt hat, nicht unterstützen. Ist es jetzt die Ironie der Geschichte, dass Deutschland nun gerade doch treibende Kraft oder eine Kraft in diesem Konflikt ist?
Das ist ein bisschen die Ironie. Nun muss man hinzufügen, bei allem Respekt vor Herrn Westerwelle, war, glaube ich, nicht so der dynamischste Außenpolitiker bei allen anderen großen Verdiensten, die er sicherlich gehabt hat. Und ich stimme Herrn Röttgen auch nicht so ganz zu, dass Deutschland sich da in den letzten Jahren immer mit einer Zuschauerrolle oder auf eine Zuschauerrolle zurückgezogen hätte. Wenn man ein klein wenig bedenkt, was Frank-Walter Steinmeier damals als Außenminister in der Ukraine veranstaltet hat, um dort Konflikte nicht eskalieren zu lassen, dann muss man sagen, da war schon einiges unterwegs. Und
das war 2014.
Das war 2014.
Mann, jetzt aber auch schon wieder 6 Jahre her und vom Frieden in der Ostukraine kann gar keine Rede sein.
Nee, Steinmeier ist auch nicht mehr Außenminister, sagte ich flapsig hinzu. Aber nein, das meint, Verzeihung, aber das ist, natürlich, ich warne auch immer ein bisschen davor, dann das jetzt so zu interpretieren. Natürlich hat man es in Berlin gerne, dass das Ding Berlin-Konferenz heißt, weil das ist so eine PR-Geschichte, die hübscher klingt, als würde das Rom-Konferenz heißen oder Paris-Konferenz oder irgendwas. Und vielleicht erinnert man sich an die letzte Berlin-Konferenz über das Thema Afrika aus dem 19. Jahrhundert. Und fühlt von da aus den Hauch der Geschichte auf sich zukommen. Aber Hauptsache, es passiert etwas. Also alles besser als der Status quo, den wir da haben und bei dem allzu viel Blut fließt.
Ein hörbares Aufatmen bei mir, aber auch für die Fußballwelt. Die Trainerlizenz von Hertha-Coach Jürgen Klinsmann ist gültig. Sein Einsatz als Cheftrainer bei dem Fußballclub Fußball-Bundesligisten in Berlin befindet sich im Einklang mit den Statuten. Thema Spengler, atmen Sie mit auf?
Ich bin sicher, dass das die Bayern das Zittern lehren wird. Aber ich halte mich aus diesem Spiel raus, weil ich sowohl Freunde in München wie in Berlin habe. Ich sehe mir lieber den neuen Dokumentarfilm von Andreas Schmidt an.
Zum Schluss noch ein Kulturtipp. Danke an Tilman Spengler, Sinologe, Schriftsteller und Journalist.